Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu einer neuen und inzwischen auch dritten Aufnahme des Checkpoint Cleantech hier bei Startup Insider. Ich freue mich wieder in der inzwischen ja schon fast eingespielten Runde mit Larissa Skarke vom World Fund, Dominik Steinkühler von Vorwerk Ventures und mit mir selber David Wortmann von DWR Eco hier zusammenzusitzen. Und wir wollen uns heute mit dem Schwerpunktthema Carbon Capture, Carbon Removal, Carbon Storage und Carbon Utilization beschäftigen. Was dahinter steht, werden wir gleich diskutieren.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Cleantech. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen und zwar der dritten Aufnahme des Checkpoint Cleantech. Wir sind wieder zusammen und wir, das sind Larissa Skarke vom World Fund, Dominik Steinkühler und ich, David Wortmann von DWR Eco. Dominik, du bist von Vorwerk Venture, das hätte ich jetzt gerade noch dazu sagen sollen. Grüßt euch.
Hallo.
Hi.
So, 4 Wochen sind passiert seit unserer letzten Folge. Wir hatten letztes Mal über das Thema Solar gesprochen. Da hat sich ja doch einiges bewegt. Wollen wir nochmal so einen kurzen Nachklapp nochmal machen? Wir hatten ja ein paar Themen besprochen.
Gerne.
Larissa, ich glaube 1,5 hat er inzwischen ja angekündigt, dann doch jetzt den Börsengang zu machen. Wir hatten darüber ein bisschen spekuliert beim letzten Mal.
Ja, da gab es jetzt Neuigkeiten dazu. Ich bin auch ganz gespannt. Wird jetzt für die kommende Zeit angepeilt. Parallel haben wir aber auch noch News bekommen zu Enpal. Die finde ich persönlich sehr schön, nämlich es gibt Refinanzierungszusagen von großen Banken, von Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, um 1 Milliarde bereitzustellen für Solar- und Wärmepumpen, um eben die Skalierung schneller und weiter voranzutreiben. Das mal als positive News aus dem Bereich Solar.
Sehr gut. Wir haben ja auch so ein bisschen über Politik auch gesprochen. Da war ja auch so ein Solarbonus letztes Mal, vor 4 Wochen ja noch in der Diskussion. Der ist immer noch nicht entschieden worden, wobei, das kann ich so ein bisschen aus den Kulissen erzählen oder von den Kulissen heraus erzählen, dass da es wahrscheinlich aktuell nicht ganz so gut ausschaut, dass ein solcher Bonus auch kommt, um die zumindest lokale Produktion zu stützen. Meyer Burger, über die haben wir ja auch gesprochen, haben konsequenterweise inzwischen auch ihren Plan in der Umsetzung drin und haben weitreichende Kündigungen entsprechend ausgesprochen und verlagern jetzt zunehmend ihre Aktivitäten in die USA. So, aber vielleicht erstmal dazu. Wir hatten ja letztes Mal angeteasert, dass wir heute uns ein neues Schwerpunktthema vornehmen wollen, nämlich das Thema Carbon Capture, Carbon Removal, Carbon Storage, Carbon Usage. Das sind jetzt alles noch so englische Fachbegriffe. Die wollen wir gleich mal so ein bisschen auseinander dividieren. Dominik, habt ihr euch schon mal mit dem Thema Carbon Removal, also tatsächlich auch der CO2-Entnahme und auch der späteren Nutzung schon beschäftigt bei Vorwerk Venture?
Ja, wir haben uns damit schon mal beschäftigt. Einfach vor dem Hintergrund, dass das ganze Thema Carbon Removal einfach ein drängendes ist, wo wir gar nicht dran vorbeikommen als Gesellschaft. Es gibt ja diese Publikation auch vom IPCC, die ja quasi sagen, es ist kein denkbarer Klimapfad vorhanden, wo wir auf oder unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben, ohne tatsächlich aktiv CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Die Zahlen, die da immer kolportiert werden, sind so 5-10 Gigatonnen CO2 im Jahre 2050, wenn ich das richtig erinnere. Und insofern haben wir uns natürlich mit dem Thema beschäftigt, weil sich da sicherlich auch sehr, sehr spannende Investitionsmöglichkeiten bieten. Und gerade wenn man sich mal die Größe der Herausforderung vor Augen führt, ne, das ist, glaube ich, mal sehr hilfreich, um zu schauen, was ist denn da im Entstehen? 5-10 Gigatonnen, das klingt jetzt, je nachdem, wie man sich mit den Zahlen auskennt, entweder viel oder wenig, aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass die EU so zwischen 3-4 Gigatonnen CO2 emittiert, die USA 6 Gigatonnen, dann kriegt man, denke ich, nochmal ein ganz gutes Gefühl, von was wir hier eigentlich reden und vor welcher Herausforderung wir stehen.
In der Tat ist es ja so, dass selbst die Klimaziele, die ja auch regierungsseitig zum Beispiel in Deutschland verabschiedet worden sind für 2050 oder auch die Klimaziele der Europäischen Union, ja auch heute schon nicht ohne Carbon Removal auskommen. Narissa, du hast das Thema ja auch so ein bisschen angestoßen in unserer Runde, weil du hast ja auch schon so ein bisschen angekündigt, dass der World Fund investiert in diese Richtung. Gibt es da Neuigkeiten von eurer Seite?
Ja, David, danke für die Frage. Wir haben in der Tat jetzt letzte Woche unser erstes Investment in dem Bereich announced. In Mission Zero Technologies investiert. Das ist ein Developer von Direct Air Capture aus London.
Ja, vielleicht können wir das auch gleich nochmal so ein bisschen mal exemplarisch auch nochmal durchgehen. Aber bevor wir das tun, glaube ich, würden wir unseren Zuhörern und Zuhörern einen riesengroßen Gefallen tun, um mal so ein bisschen die Begrifflichkeiten mal auseinander zu dividieren. Ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen eingangs gesagt. Wir reden über Carbon Capture, wir reden über Carbon Removal, über Utilization und auch Storage. So ein bisschen kann man wahrscheinlich auch schon rauserkennen, was damit jeweils auch, was da jeweils dahinter steckt. Magst du vielleicht, Larissa, du hast dich ja jetzt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, hast du mal versuchen, mal so ein bisschen mal für uns mal aufzudröseln, was die Unterschiede sind?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, am besten gehen wir nochmal einen Schritt zurück, um das ganze Thema insgesamt einzubetten. Ich glaube, die drei Stellschrauben, die man hat in dem Bereich, ist erstmal, wenn man sagt, okay, man probiert einfach CO2-Emissionen erstmal zu vermeiden. Also beispielsweise, man nimmt erneuerbare Energien statt traditioneller Energien. Dann der zweite Schritt ist, man versucht, sie zu reduzieren. Da kommt das Thema Carbon Capture dann rein, wenn man beispielsweise etwas produziert, dabei CO2 ausstößt und das an dem Ort gleich wieder einfängt. Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist der Removal-Bereich, also dass man CO2 aus der Luft entfernt, das schon historisch in die Luft ausgestoßen wurde. Das funktioniert dann nicht mehr an dem Ort, wo es eben neu ausgestoßen wird, sondern kann überall auf der Welt passieren. Das ist erstmal die erste grobe Unterscheidung. Ich glaube, dann haben wir Carbon Capture mit dem Reduktionsteil erklärt, Removal haben wir geklärt mit dem aktiven Rausziehen. Und dann stellt sich noch die Frage, was macht man denn dann mit dem CO2? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den Storage-Bereich, also man probiert das hauptsächlich unter der Erde zu mineralisieren. Das kann man dann monetarisieren, indem man die sogenannten Carbon Credits verkauft. Oder man probiert es wieder zu verwenden, dann sind wir im Bereich Utilization und dann wird CO2 auf einmal zur Commodity, die man weiterverkaufen kann, um zum Beispiel in Zement einzufügen oder in nachhaltiges Benzin zum Fliegen oder auch im Lebensmittelbereich.
Genau, und zu ergänzen ist wahrscheinlich auch, dass das, was du vorhin als historisch unvermeidbare Emissionen schon beschrieben hast, im Prinzip die Emissionen, die ja eigentlich schon in der Atmosphäre sind, sind ja eigentlich auch unvermeidbare Emissionen in der Zukunft. Die werden wir möglicherweise ja auch noch haben. Das heißt, auch dort wird dann Carbon Dioxide Removal, also ich weiß nicht, ob wir uns hier schon auf die Abkürzungen dann einigen wollen, CDR, dann auch müssen wir uns dann darauf wahrscheinlich dann fokussieren. Wir werden vielleicht auch als Service hier für diesen Podcast in die Shownotes dann später nochmal ein kleines Glossar vielleicht nochmal reinschreiben, um das nochmal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Dominik, ist dir für dich jetzt alles klar geworden? Also ihr habt euch ja so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, aber wie tief bist du da schon eingestiegen in das Thema?
Soweit sind wir auf jeden Fall auch schon gekommen, ja, danke.
Sehr gut, genau. Also insofern haben wir uns ja so ein bisschen schon mal hier auf einem Stand gebracht. Differenzieren muss man auch noch zwischen technischen und auch naturbezogenen Lösungen. Larissa, habt ihr euch da auch schon andere Unternehmer angeschaut, also Richtung naturbezogener Lösungen?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also wenn wir in dem Removal-Bereich sind, gibt es die Möglichkeit, eben über naturbasierte Lösungen den Removal zu betreiben. Beispielsweise die einfachste Möglichkeit und auch eine sehr günstige Möglichkeit ist, quasi neue Bäume zu pflanzen, um dann quasi aktiv CO2 rauszuziehen. Eine andere bekannte Möglichkeit ist das sogenannte Enhanced Rock Weathering, wo man quasi Steinstaub nimmt und das auf Feldern ausstreut, auf Feldern der Landwirtschaft, und wo das dann sequestriert, das CO2. Und dann gibt es eben die technischen Lösungen, wie zum Beispiel Direct Air Capture, wo man wirklich Maschinen entwickelt, die aufgestellt werden, um CO2 aus der Luft zu ziehen. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich, nämlich den Bereich im Ozean, weil alles, was wir besprochen haben, derzeit ist auf dem Land. Es gibt aber auch mittlerweile erste Versuche, CO2 in den Meeren zu speichern. Und da wird versucht, im Moment extrem viel voranzutreiben. Das ist aber noch ein bisschen frühphasiger als die Versuche an Land.
Genau, und die Moore spielen da sicherlich auch eine große Rolle dann. Ja, so, jetzt haben wir zwar so ein bisschen jetzt hier vorgekämpft, den unterschiedlichsten Verzweigungen. Dann lass uns auch vielleicht nochmal so ein bisschen mal High Level drüber sprechen, wofür brauchen wir überhaupt Carbon Removal? Also das ist letztendlich ja dann auch die Grundlage für all die Geschäftsmodelle und auch Daseinsberechtigung von Unternehmen. Wie schätzt ihr das denn ein? Also wie groß ist das Potenzial und wann wird das denn überhaupt kommen? Weil du hast ja zur Rechnung vorhin gesagt, Larissa, dass von einer Dekarbonisierungsstrategie, Reduktionsperspektive wir erstmal schauen müssen, dass wir überhaupt keine fossilen Energien mehr benutzen. Dann sollten wir gucken, wie können wir auch erneuerbare Energien und auch überhaupt in die Energieeffizienz hineingehen. Das heißt ja, dass all diese Optionen ja zunächst einmal erst gezogen werden. Die sind ja noch gar nicht ausgeschöpft jetzt in den nächsten 2 Jahrzehnten. Und alle Projektionen zeigen ja, dass quasi das letzte Stückchen Rest sozusagen ganz am Ende, also Richtung 2050, überhaupt uns die Notwendigkeit dann beschert, dann auch nochmal in diese Carbon Removal Technologien reinzugehen. Also wie kann man heute schon auf Geschäftsmodelle setzen, die möglicherweise sich erst ganz hinten raus erst als notwendig erscheinen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, der Markt, wie Dominik das angerissen hat, der ist groß. Der wird auf jeden Fall kommen. Der IPCC-Report sagt auch, dass ungefähr 10% eben aus dem Removal-Bereich kommen müssen. Die Frage ist nur, zu welchem Preispunkt und wann sind vor allem Unternehmen und auch Staaten bereit, da rein zu investieren. Ich glaube, was man jetzt schon sieht, ist diese ganzen Net-Zero-Pledges, die immer mehr aufkommen von den Unternehmen, gehen ja zum Teil auch schon auf 2030. Und um wirklich Net-Zero zu erreichen, wenn man Credits dazu kaufen muss, braucht man Removal. Da reicht das Offsetting alleine nicht aus. Dementsprechend gibt es da schon die ersten Anwärter in dem Bereich. Das andere Thema ist im Utilization-Bereich. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Vorlagen, vor allem auf EU-Ebene, dass ein bestimmter Teil beispielsweise das Flugbenzins aus CO2 kommen muss, das aus der Luft gezogen wurde. Dementsprechend haben wir da auch schon erste Anhaltspunkte, aber es ist natürlich ein langfristiges Spiel.
Ja, genau, um vielleicht da mal einzuhaken, noch eine Ergänzung, wie wieder drauf schauen. Ne? Du hast ja in diesem ganzen Bereich extrem lange Vorlaufzeiten, ne? Aber das ganze Thema CO2 in der Atmosphäre oder andere Treibhausgase und CO2-Äquivalenten hat ja auch einen Zeitwert. Ne? Das heißt, du musst ja quasi heute schon anfangen, so viel wie möglich CO2 natürlich zu reduzieren. Das ist, wie Larissa sagt, immer das primäre Ziel. Aber auch schon zu entfernen. Ja? Weil dadurch zum einen haben die Technologien Hochlauf. Ne? Vielleicht kommen wir noch zu der einen oder anderen später ein bisschen mehr im Detail. Aber zum anderen zahlt Carbon Removal ja auf, ja, man kann glaube ich sagen, auf 3 große Themen ein. Ne? Das erste ist eben diese Short-Term Mitigation, weil eine Tonne CO2, die du halt heute entfernst, ist einfach mehr wert als eine Tonne CO2, die du in 10 Jahren entfernst, durch die Feedback-Prozesse im Treibhauseffekt. Zum zweiten, wie Larissa auch sagte, du hast diese Hard-to-Abate Emissions, das heißt jetzt in der Zementherstellung, Prozesschemie und so weiter, die du gar nicht rausbekommst. Ne? Das heißt, die kannst du letztendlich über Carbon Removal kompensieren. Und zum dritten musst du auch irgendwann tatsächlich in eine negative Emission auf Nettobasis auch hineinkommen. Ne? Und deswegen musst du heute letztendlich ja die Samen säen, um dann 2050 plus in diese negative Welt auch hineinzukommen. Ne? Weil die ganzen Verfahren müssen ja substanziell skalieren. Ich hatte mir im Vorfeld mal, es gibt so eine Plattform, diese CDA, FOI, ein paar Zahlen rausgesucht, die sagen quasi, du hast im letzten Jahr 125.000 Tonnen technische Carbon Removal geliefert. Ja, wenn du jetzt auf 10 Gigatonnen kommen willst, ne, dann ist das ein Skalierungsfaktor von 80.000. Ja, also plus. Mhm. Deswegen, ne, musst du heute quasi schon anfangen und doch investieren, um überhaupt noch eine Chance zu haben, da hinzukommen, wo wir als Gesellschaft auch hinkommen müssen.
Mhm. Das setzt aber voraus, diese Skalierung, dass wir auch entsprechende Geschäftsmodelle haben. Und wie es ja so häufig ist in diesem gesamten Umfeld, Klimaschutztechnologien, Energiewende und Co., ist ja der regulatorische Rahmen ja auch total ausschlaggebend. Und jetzt frage ich mich, Larissa, gerade, warum ihr euch ausgerechnet das Thema Removal euch zuerst angeschaut habt. Denn ich habe ja heute ja schon so einen gewissen Use Case, zumindest für diejenigen, die CO2 emittieren, indem sie Carbon Capture und Utilization machen, im Prinzip also CO2 direkt am Point of Emission vermeiden und in die Nutzung überführen, beziehungsweise auch in eine Storage, eine Speicherung überführen, weil sie damit letztendlich ja CO2-Emissionstonnen aus ihrer Bilanz quasi rausreduzieren und damit weniger auch CO2-Zertifikate kaufen müssen. Beim Thema Removal haben wir diesen Anreiz ja noch nicht. Zumindest kann ich mir das im heutigen CO2-Handel, Zertifikatehandel ja noch nicht anrechnen. Also wo ist da die Geschäftsgrundlage heute, wenn ihr sagt, ihr investiert genau in das Thema rein?
Ja, ich glaube, zwei Punkte dazu. Ich glaube, das eine ist auch eine Fondsstrategiefrage. Also wir haben ja den Vorsatz, quasi eine regenerative Welt zu unterstützen. Und zu einer regenerativen Welt zählt es natürlich, dass du Dinge auch aus der Luft ziehst, die historisch schon ausgestoßen wurden. Wenn du jetzt den Bereich ansprichst, den du angesprochen hast, das sogenannte Point Source Capturing, heißt das, dass du eigentlich weiterhin emittierst und dann das erstmal nur abfängst. Im Zweifel, wenn du schaffst, das einzusetzen, ist das eine gute Sache, aber erstmal produzierst du weiter. Und deswegen ist unser erster Ansatz zu sagen, aus Fondsstrategieperspektive, wir möchten lieber in den Removal-Bereich rein. Das zweite ist, wo stehen wir gerade? Gibt es schon Anreize? Wir haben, ich glaube, in der ersten Folge war das viel über geopolitische Ansätze gesprochen, wer was macht. Vor allem die USA wieder sind mit dem IRA da ganz vorne dabei. Sie sagen zum Beispiel im Tax-Credit-Bereich, dass sie $180 pro Tonne für Storage zur Verfügung stellen und $130 pro Tonne für Utilization. Das ist ein erster Anreiz. In Europa wird gerade diskutiert, ob wir in dem European Trading Scheme quasi für die Carbon Credits Removal so mit aufnehmen oder irgendwann auch so platzieren, dass das Offsetting ersetzt. Das sind gerade ongoing discussions. Das heißt, wir sehen, da passiert gerade extrem viel. Aber genau das, was Dominik gesagt hat, bei vielen der Technologien, die brauchen einfach vor allem im technischen Bereich eine wahnsinnige Vorlaufzeit. Das heißt, wenn wir nicht jetzt rein investieren und es nicht jetzt schaffen, die ersten Technologien zu deployen, um so die Kosten runterzubringen, sind wir irgendwann bei 2030, da sind die Technologien nicht da und sie sind, wenn sie da sind, nicht wettbewerbsfähig.
Seht ihr das ähnlich, Dominik, bei Forward Ventures? Und wie schätzt du den Rest der VC-Szene auch ein? Jetzt könnte man aus pragmatischen Gesichtspunkten ja sagen, dass gerade Carbon Capture Utilization und Storage ein gewisses Geschäftsmodell ja schon darstellt. Deswegen geht man genau dort rein. Aber, das ist ja dann der Punkt von Larissa, man muss das eigentlich sehr systematisch betrachten, das Ganze, weil schlussendlich ja diese Technologien zumindest ist, soweit sie jetzt auch an fossilen Kraftwerken auch angeschlossen sind, eigentlich zur Verlängerung dieser fossilen Geschäftsmodelle beitragen. Die sind zwar wirtschaftlich, aber am Ende dann doch nicht wesentlich für eine Dekarbonisierungsstrategie. Differenziert ihr das ähnlich? Wie sehen das andere VCs? Wie schätzt du das ein?
Ja, also aus unserer Sicht sind das einfach zwei verschiedene Investmentfelder, ne? Weil das Carbon Capture and Storage, das ist ja nicht der Removal-Bereich, wie wir das vorher definiert haben, ne? Das heißt, auch wenn du da dein Point Source Capture auf den Schornstein draufschraubst, das zahlt erstmal nicht darauf ein, dass du eben deine 5-10 Gigatonnen CO2 tatsächlich aktiv aus der Atmosphäre entfernst, ne? Und wie wir auch schon sagten, was du heute schon siehst und in der Zukunft meines Erachtens noch viel mehr, ist, dass du eine massive Knappheit von hochwertigen Carbon Removal hast, ne? Also messbar, permanent, additionell. Und deswegen, wenn du eben heute Firmen aufbaust, die dieses gut liefern, ja, oder darauf hinarbeiten, dieses gut at scale zu liefern, nämlich hochwertige, wirkliche Carbon Removals, dann haben diese Firmen natürlich sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Ne? Aus unserer Sicht, das, ne, wie Larissa sagte, Fondsstrategie, aus unserer Sicht haben wir uns ein bisschen schwer getan zu sagen, welche Technologie wird sich denn durchsetzen? Ne? Weil die ganzen, also viele der Spieler, gerade im technischen Bereich, das ist wirklich noch Pilotphase. Ja? Und da ist so viel am Entstehen, dass wir für uns sagen, naja, gibt es nicht eher Möglichkeiten zu investieren, darum, dass du es beispielsweise der, also bestehende, in bestehende Industrien integrieren kannst. Ne? Wie kannst du die Öl- und Gasindustrie tatsächlich auch mitnehmen, ne? Nicht als Feind begreifen, sondern wenn eine Industrie verstanden hast, wie du at scale Engineering-Projekte machst, dann ist es die Öl- und Gasindustrie. Wie schaffst du es quasi, diese zu enablen, dass sie auch in diesen Carbon-Removal-Bereich reingehen können? Ne? Also Retrofitting von bestehenden Assets. Kannst du Komponenteninnovation machen für Removal-Techniken? Was Larissa angesprochen hat, neue Verwendungswege für das CO2. Ne? Weil heute so viel CO2 wird global gar nicht verwendet, wie wir zukünftig quasi sequestern und speichern wollen. Ne? Wie kannst du Transport- und Lagersicherheit herstellen? Also wir sind von unseren Investitionsthemen tatsächlich eher auf so einer Enabling-Seite unterwegs und schauen uns die Infrastruktur rund um das aktive Carbon Removal genauer an.
Da wollen wir auch nachher nochmal ein bisschen auch drüber sprechen, also was für Geschäftsmodelle und Technologien auch rundherum dieser Technologien auch da sind. Larissa, magst du nochmal so ein bisschen was zu den Kosten auch sagen? Also die Kosten pro Tonne CO2, das ist ja so ein bisschen der Benchmark. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen Vergleich zwischen den Removal-Technologien und natürlich auch nochmal im Vergleich zu CCU, also Utilization und auch Storage.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also Point Source Capturing ist auf jeden Fall das weitaus günstigste. Da kommen wir auf jeden Fall auch unter $100 pro Tonne raus. Die Frage ist dann immer das Transportthema. Das sind dann die Kosten, die da am meisten mit reinspielen. Und dann haben wir auch überhaupt ausreichend Fläche, um das zu lagern, also das Storage-Thema. Da gibt es das ein oder andere Unternehmen, also 4D401 beispielsweise macht das im Oman. Dann gibt es Carbfix, die machen das in Island. Aber das muss natürlich global ausgerollt werden und das spielt da auch in die Kosten mit rein, wenn wir den Storage-Bereich anschauen und nicht den Utilization-Bereich. Und dann, wenn wir den Removal-Bereich im Kontrast anschauen, hängt es stark davon ab, welche Technologien, also Nature-Based, schaffen wir es auch heute schon unter $200 pro Tonne zu sehen. Im technischen Bereich, wo es beispielsweise auch Direct Air Capture mit reinfällt, ist man heute noch bei über $1,000 pro Tonne. Das liegt vor allem daran, dass das wirklich, so wie Dominik gesagt hat, Pilotprojekte sind. Und da geht es eben darum, innerhalb dessen die Technologie zu finden, die jetzt schon um einiges günstiger ist und die vor allem viele Iterationen schnell hinbekommt, um eine gute Cost-Down-Curve zu haben, um dann hoffentlich bei 2030 auch auf jeden Fall unter $300 die Tonne ist. Ich glaube, ein wichtiger Punkt hierbei ist noch, wenn wir jetzt den Unterschied ziehen zwischen Nature-Based und Technology-Based, ist immer die Frage, warum machen nicht alle Nature-Based, wenn das so viel günstiger ist?
Kannst du noch mal ein paar Beispiele nennen, was Nature-Based Solutions auch sind, damit wir so ein bisschen mehr das nochmal verdeutlichen?
Ja, klar. Also beispielsweise, wie am Anfang angesprochen, das ganz einfache Thema wieder die Aufforstung quasi oder eben auch das Rock Powder, das gestreut wird. Das sind Solutions, die zum Teil nicht so lange das speichern wie durch technische Möglichkeiten. Deswegen ist dann immer die Frage, in was investiert man eigentlich? Also welche Halteperiode braucht überhaupt ein Credit? Dann die zweite Frage ist immer, wie lange dauert das eigentlich, bis wirklich sequestriert ist? Wenn man jetzt beispielsweise durch den Boden sequestriert, dauert das um einiges länger, als wenn man es direkt quasi aus der Luft zieht durch technische Möglichkeiten. Und dann die dritte Sache ist, wie bekommt man überhaupt diese Credits verifiziert? Und da wieder bei den Nature-Based Solutions, vor allem eben, wenn es um den Boden geht, ist es im Moment noch wahnsinnig schwierig, nicht zu messen, dass sequestriert wird, weil das ist klar. Die Frage ist einfach, wie viel und wie schnell wird sequestriert? Das heißt, wie viel Tonnen ist eigentlich so ein Credit wert? Und das sind so ein bisschen die Fragestellungen, die man sich im Moment noch im Nature-Bereich stellt, die im technischen Bereich einfacher zu lösen sind.
Also vielleicht kann man auch noch ergänzend hinzufügen, Larissa, dass zum Beispiel Biokohle finde ich auch sehr, sehr spannend, nochmal so als nature-based Approach. Also hier vereinfacht gesagt, dass man über Pyrolyse Pflanzenreste verdichtet in eine sogenannte Biokohle und die dann wiederum auch nutzen kann als Dünger, natürlich auch nochmal als Brennstoff. Also das wollte ich ganz gerne vollständigkeitshalber nochmal erwähnen. Da gibt es ja Unternehmen wie Novocarbo zum Beispiel. Aber nochmal auch zurück zu den technologischen Lösungen im Bereich Direct Air Capture. Eines der bekannteren Unternehmen ist ja auch die Firma Climeworks, die ja auch schon, ich glaube, seit über 10 Jahren jetzt schon aktiv ist. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben die auch irgendwie, ich glaube, gemeinsam mit 1.5 rund 175.000 Tonnen an CO2-Zertifikaten bereits verkauft. Also im Prinzip ja auch wirklich einen Markt gefunden von Unternehmen, die sagen, wir setzen auf euch. Wir wollen im Prinzip uns ja grüner machen, indem wir von euch diese Zertifikate kaufen. Aber wenn man sich die Bilanz mal anschaut von Climeworks, die wie gesagt auch wirklich schon seit Ewigkeit unterwegs sind, sind das ja auch wirklich nur also wenige Tonnen, die bislang erst aus der Luft herausgezogen worden sind. Also ist da nicht auch so ein, ich will es gar nicht so sehr jetzt auf Climeworks jetzt zu sprechen kommen, aber vielleicht auch mal exemplarisch darüber zu sprechen, ist da nicht auch eine riesengroße Gefahr auch drin, dass da so eine Blase auch entsteht, dass jetzt irgendwie die Hoffnung da ist, man kann über Zertifikate sich irgendwie grün machen, dann gibt es diese Unternehmen, die schaffen es am Ende nicht, gehen möglicherweise auch insolvent, weil sie die nächste Finanzierungsrunde nicht schaffen und dann auf einmal ist dieser Future-Markt letztendlich in sich zusammengebrochen.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Also wie schaffst du das, profitabel und kommerziell gut voranzutreiben? Ich glaube, Climeworks und ein, zwei andere Spieler sind ja die Pioniere in dem Bereich. Und ich glaube, der Nachteil von jedem Pionier ist, dass man den Markt erstmal schaffen muss. Das heißt, alles, was jetzt neu auf den Markt kommt, nennen wir immer DAC 2.0. Die hatten natürlich die letzten Jahre Zeit, sich neue Technologien zu überlegen. Und diese Technologien werden einen anderen Kostenpunkt anbringen können, werden aber vor allem auch einen anderen Ansatz anbringen können. Weil bei den alten Technologien ist es wirklich so, dass man relativ große Anlagen braucht, um überhaupt erstmal demonstrieren zu können, dass das zu einem halbwegs ordentlichen Kostenpunkt funktioniert. Das heißt, man muss es erstmal vorfinanzieren. Wenn man das dann hinbekommen hat, merkt man am Ende, dass die Kosten vielleicht anders berechnet wurden, als man sie sich ursprünglich vorgestellt hat. Und dann hat man Probleme mit der nächsten Finanzierungsrunde. Das heißt, was wir jetzt immer mehr sehen, ist dieser modulare Ansatz, dass man überlegt, okay, welche Technologien haben wir eigentlich, die schon Energieeinsparungen auf ganz kleiner Größenordnung hinbekommen und wie bekommen wir Prozesseffizienz rein? Das heißt, wie bekommen wir es hin, noch mehr CO2 schon auf kleiner Größe einsparen zu können, um dann durch diesen modularen Ansatz relativ schnell und überall deployen zu können? Und das ist dann die Idee, um wirklich dieses schnelle Wachstum hinzubekommen. Aber das ist jetzt auch wirklich einfach zu sagen aus DAC 2.0, weil als Pionier musste man DAC erstmal erfinden. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Kosten, vor allem auch jetzt das Equity Investment beispielsweise, das in Climeworks bisher geflossen ist, um einiges größer ist, als das jetzt bei der neuen Generation der Fall sein wird.
Da habe ich jetzt mal eine Lernfrage, Larissa, wenn wir jetzt schon über Climeworks sprechen. Nämlich dieses ganze Thema der Energieeffizienz, was du auch angerissen hast. Ne? Ich hatte vor einiger Zeit mal von Climeworks ein Interview gelesen, wo sie sagten, dass sie für eine Tonne CO2, was war das denn? Ich glaube so 2000 bis 2500 Kilowattstunden brauchen. Ne? So, wenn wir das jetzt mal hochrechnen und sagen, okay, wir brauchen 5 bis 10 Gigatonnen CO2, eine Gigatonne sind 10 hoch 9, also 1 Milliarde Tonnen. Das heißt, ich brauche für eine Gigatonne CO2 brauche ich 2000 Terawattstunden Energie. So, wir hatten ja in der letzten Folge Nettostromerzeugung Deutschland 450 Terawattstunden. Also ich brauche quasi für eine Gigatonne CO2 4,5-mal die Stromerzeugung von Deutschland. Mhm. Also diese Skaleneffekte, also wo kommen die her? Kommen die und auch in der Größenordnung?
Ja, das geht, Dominik, auf die Technologie, also die jeweilige Technologie zurück. Da gibt's große Unterschiede, beispielsweise den Bereich, den wir uns jetzt gezielt angeschaut haben, den elektrochemischen Bereich. Da ist es so, dass es den ein oder anderen Spieler gibt, der es schafft, eben die ganze Anlage bei variablen Temperaturen und variablem Druck zu operieren. Was heißt, dass du insgesamt quasi ungefähr 2/3 Energieeinsparungen haben kannst. Und dann gibt es immer mehr Bestrebungen, jetzt auch erneuerbare Energien dafür zu nutzen. Es gibt jetzt auch erste Startups, die mit der Idee kommen, Wärmepumpen dafür einzusetzen. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, aber die eignen sich nicht für jegliche Technologie im Direct Air Capture Bereich. Das heißt, wenn du in Anführungszeichen die falsche Technologie gewählt hast, ist es für dich um einiges schwieriger, energieeffizienter zu werden als für die anderen Technologien.
Also ein Beispiel möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen. Ein Unternehmen, mit dem wir beispielsweise aktuell zusammenarbeiten, Neocarbon, die haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Die nutzen beispielsweise die Abwärme von Kühltürmen. Das heißt im Prinzip ohnehin existierende Energie und damit die Abwärme, um diesen Prozess auch fahren zu können, und nutzen diese Energie für den CO2-Removal-Prozess. Und dann im besten Falle gäbe es dann ja auch noch die Lösung, dass quasi diese Kühltürme, die Abwärme produzieren, für Industrieanlagen genutzt werden, die ihrerseits wiederum ja auch CO2 in ihrem Prozess auch brauchen. Das heißt, da kann man sozusagen ja auch geschlossene Kreisläufe schaffen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es wahrscheinlich sehr interessant ist in einzelnen Fällen in bestimmten Industrien, aber, und da hast du sicherlich komplett recht mit deinem Punkt, Dominik, auch, das ist natürlich jetzt nicht übertragbar auf alle anderen Technologien oder Anwendungsmöglichkeiten in dem Bereich. Ja, da ich hier die Frage stelle, vielleicht jetzt noch mal ein bisschen weiter. Also Kosten haben wir jetzt so ein bisschen noch mal abgedeckt. Da ist ja noch eine große Spannweite. Dahinter stehen ja dann auch noch nicht die funktionierenden Geschäftsmodelle. Weil, ne, also wenn wir da jetzt, ich glaube, du hast ja auch über 1000 Tonnen, was ich jetzt gelesen habe, sind so zwischen 300 Euro pro Tonne, was ja schon relativ nah an dem dran ist, was wir bräuchten, also um wirklich unter 100 Euro die Tonne zu kommen. Aber das Spektrum geht da wirklich hoch bis 1500 Euro die Tonne. Das heißt, hier braucht man tatsächlich ja auch nochmal den rechtlichen und politischen Rahmen. Und da hoffen wir natürlich auch, ich weiß nicht, inwieweit ihr dort den CO2-Handel, den wir ja schon als etablierten Handel haben in Europa, ob das für euch auch ein gangbarer Weg wäre. Aber das, was wir mitbekommen, ist, dass dort in der Tat ja auch in der Diskussion ist, dass bis 2026 hier dann da auch drüber nachgedacht wird, auch Removal-Geschäftsmodelle mit in diesen CO2-Handel mit reinzunehmen. Was dann auch natürlich dann auch mal ein Booster auch sein könnte für diese Technologien und für diese Unternehmen. Was wir vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert hatten, Dominik, ist, es gibt ja jetzt nicht nur die Unternehmen, die jetzt die Technologien selber produzieren, sondern auch ein gesamtes Umfeld, was dahinter steht. Könntest du mal ein bisschen ausdifferenzieren, ganz grob, welche Unternehmen, welche Geschäftsmodelle, welche Enabling Technologies dort eine Rolle spielen?
Ja, kann ich gerne versuchen. Wahrscheinlich schauen wir am besten mal auf die, kommen wir von der Wertschöpfungskette, ne? Also du brauchst ja vorneweg, sei es jetzt nature-based oder technologiebasiert, Projektentwickler, die auch das Projekt finanzieren. Du brauchst dann die Carbon Capture Startups, die die Technologien bringen. Du brauchst teilweise dann EPCs, um das aufzubauen, zu engineeren. Du brauchst eine Kundenseite und damit verbundene Märkte, die das kaufen oder eine Art Forward Purchases, Advanced Market Commitment, sich halt committen, das über mehrere Jahre zu kaufen. Und du brauchst dann Endnutzer, die das eben auch verwenden, entweder in Usage, was Larissa auch sagte, oder eben in Storage. Und dann hast du eben mal so ein Fundament, dieses ganze Thema Marktinfrastruktur rund um Daten, Transparenz, Rating, Versicherung, Marktplätze etc. Also es ist ein breites Feld. Ne? Es ist de facto ja wie die Öl- und Gasindustrie, nur rückwärts. Ne? Öl- und Gasindustrie macht 5 Gigatonnen CO2 pro Jahr für, sag mal, Förderung, Produktion, ohne das zu verbrennen, Scope 1, 2 Emissionen. Und wir wollen jetzt wieder 5 bis 10 Gigatonnen, nur halt rückwärts, von der Luft in den Boden.
Ja, da haben wir uns ja echt was ausgedacht als Zivilisation, oder? Erstmal ein paar Jahrzehnte rauspumpen und jetzt irgendwas wieder zurück. Aber ich meine, es treibt die Marktwirtschaft an.
Also, ja, und vor allem, das ist ja das Potenzial für uns auch, ne? In so kurzer Zeit, ne? Also wir wollen jetzt ja anderthalb Jahrzehnten eine Industrie aufbauen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die so groß ist wie die Öl- und Gasindustrie, um eben das aus der Atmosphäre zu entfernen. Ne? Und da entstehen einfach also unfassbar große Möglichkeiten. Ja.
Aber im Unterschied dazu wird dieser Markt ja, wenn du schon sagst, den muss man so ein bisschen rückwärts betrachten, heißt es ja auch, wir haben ein riesengroßes Potenzial heute, aber das Potenzial wird ja, je erfolgreicher die Technologien sind, ja immer kleiner hinten raus, weil wir es geschafft haben, mehr und mehr CO2 tatsächlich auch zu removen, zu entziehen und im Idealfall irgendwann mal 2050, mal schauen, ob wir es alle so schaffen gemeinschaftlich, aber im Idealfall haben wir dann tatsächlich ja dann nur noch einen stabilen Restmarkt, der eben nicht mehr ganz so groß ist wie heute. Also schauen wir uns das als Investoren auch so ein bisschen aus der Perspektive an, dass es hier eigentlich auch ein rückläufendes Marktpotenzial gibt?
Also das ist immer die Frage der Zeitschiene, die du tatsächlich einnimmst. Und unsere Fonds laufen jetzt nicht so lange, dass wir irgendwann einen rückläufigen Markt haben, fairerweise. Zumindest nicht die derzeitigen. Denn dieser Fixpunkt, auf den hier mal geschaut wird, Net Zero 2050, bis dahin steigen die Removals, die wir brauchen, immer nur an. Ne? Und auch darüber hinausgehen, sagt ja der IPCC-Pfad, du willst denn einen negativen Nettopfad. Ne? Das heißt, auch da musst du ja weiterhin steigende Anzahl an Emissionen removen. Ja, Punkt eins. Punkt zwei, du hast immer dieses Grundrauschen an Emissionen, die einfach da bleiben, ne, aus der Zementproduktion, Prozesschemie, was wir quasi hatten, die musst du ja weiterhin immer removen. Und du hast ja den Markt darüber hinaus für das ganze Storage-Thema, das Permanenz-Thema. Ne? Das heißt, wenn ich das jetzt verbuddel oder also verbaue, ich bin manchmal so ein bisschen platt, ne? Also in Holz verbaue, in Zement verbaue und so weiter, das muss ja auch wegbleiben, ne? Und auch das muss ja weiter monitoren, ne? Und diese ganze Storage-Infrastruktur, die muss ja weiter betreiben. Ja, das heißt, du hast ja einen Markt, der entsteht jetzt und der wird mit jedem Jahr quasi immer größer, weil ich ist ja wie CO2 under Management, ne? Die muss ich ja verwalten. Insofern habe ich da zumindest auf meinen Zeithorizont noch keine Bedenken.
So, und dass sich in dem Bereich doch etwas tut, anders als in den letzten Jahren, sieht man auch daran, dass sich auch auf der gesetzlichen Seite sich auch einiges ändert. Die EU hat mir gerade schon mal kurz angesprochen, dass dort eine Diskussion ist, ja auch im Emissionshandel das Thema mit aufzunehmen. Aber auch in Deutschland haben wir ja zuletzt gesehen, dass vor wenigen Wochen das Bundeswirtschaftsministerium ja auch eine sogenannte Carbon Management Strategie vorgelegt hat. Im Prinzip Eckpunkte, die jetzt endlich mal die Grundlage schaffen zur Nutzung, Transport und Speicherung von CO2 in Deutschland. Denn, und das wissen ja auch die etwas Informierteren, ist bislang die Speicherung von CO2 ja wirklich untersagt in Deutschland. Da gibt es das sogenannte Kohlenspeicherungs- und Transportgesetz, in dem das der Fall ist. Und das wird jetzt Stück für Stück auch aufgeweicht, indem zumindest erstmal im Bereich Offshore-Speicherung, also auf offener See sozusagen, Speicherstätten erschlossen werden dürfen. Und da sehe ich sicherlich auch, dass in Zukunft das auch in anderen Anwendungsbereichen der Fall ist. Also Langfriststrategie, Negativemissionen des BMWKs liegen jetzt vor. Und mal schauen, wie das ganze Thema weiterentwickelt. Ich würde sagen, machen wir doch mal so ein bisschen jetzt hier den Sack zu mit dem Thema. Larissa, Dominik, oder? Ich meine, das war ja schon sehr kompliziert. Wir hatten ja angeboten, dass wir vielleicht nochmal in den Shownotes vielleicht nochmal so zwei, drei Definitionen auch nochmal reinschreiben. Und ich bin mir sicher, das Thema wird uns längerfristig auch begleiten. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Teil der Diskussion. Vielleicht wollen wir uns auch noch mal kurz darüber unterhalten, was wir das nächste Mal reinnehmen wollen als Schwerpunktthema?
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben schon mal ein bisschen vorüberlegt. Alles rund um das Thema Energiewende, alles, was mit dem Netz direkt zu tun hat. Ich glaube, da können wir den Spieß mal umdrehen. Da ist nämlich Dominik der Experte und hat sich tief eingegraben.
Wunderbar. Dann kommen wir vom Thema Solar beim letzten Mal, Speicherung von CO2 und Nutzung von CO2, dieses Mal zum Thema Netze. Denn hier geht es in der Tat darum, Dominik, wie wir und ob wir überhaupt und wie viel wir überhaupt an Elektronen von A nach B transportieren müssen, um die Energiewende zu bestreiten. Und da freue ich mich schon total drauf. Bis nächsten Monat.
Bis nächsten Monat.
Bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.